Als wir mit meiner Frau geheiratet haben, als die Hochzeit bevorstand, haben wir diesen Tag nicht einfach auf uns zukommen lassen, so wie die meisten anderen Tage, sondern wir haben uns auf diesen Tag gut und ausführlich vorbereitet. Ich für mich zum Beispiel, ich habe mir einen neuen Anzug gekauft, ich war beim Friseur, habe mich auf viele andere Weisen äußerlich vorbereitet. Ich und auch wir haben uns auch innerlich vorbereitet. Ich habe viel über Hochzeit, über Ehe nachgedacht, habe viel gelesen, viel gehört, viel mit anderen gesprochen. Wir haben auch einen Ehevorbereitungskurs gemacht und so weiter. Und auch uns als Gemeinde steht ein besonderes Ereignis vor, und das ist die Wiederkunft von Jesus Christus. Es ist ein Ereignis, was übrigens in der Bibel auch einer Hochzeit gleichgesetzt wird. Jesus, unser Bräutigam, kommt. Und wir als Braut müssen uns vorbereiten auf diese Vermählung. Diese Vorbereitung auf diese Hochzeit, auf Jesu Wiederkunft wird uns in dieser Welt jedoch erschwert. Wir leben in einer Welt, die im Bösen ist, wie es im 1. Johannesbrief heißt. Wir leben in einer Welt, in der wir permanent Stürmen ausgesetzt sind, sei es Stürme von außerhalb, wenn uns Irrlehrer zum Beispiel betreffen, aber auch innere Stürme, wenn wir einfach innere Unruhen haben, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Ängste haben. In dieser Zeit ist es sehr schwer, geistlich zu wachsen, weil dein ganzer Kopf nur von diesen Sorgen eingenommen ist. Und Johannes, er sieht diese Sorgen auch bei der Gemeinde, an der er schreibt. Die Gemeinde ist von Irrlehrer umgeben, Irrlehrer, die der Gemeinde ihre Rettung absprechen. Die Gemeinde, sie denken nur an diese Irrlehren, sie zweifeln, sind wir gerettet, sind wir nicht gezweifelt, wer ist dieser Jesus Christus? Und in all dieser Unruhe, vielleicht hast du andere Unruhen, vielleicht ist es nicht Irrlehre, vielleicht beschäftigt dich gerade irgendeine Sünde oder irgendein anderes Ereignis, aber all diese Dinge, sie lenken uns von dem wirklich Wichtigen ab. Und Johannes, er sieht diese Ablenkung der Gemeinde und er nimmt die Gemeinde und richtet sie neu aus. Er richtet ihren Blick eben auf diese bevorstehende Hochzeit, auf diese Wiederkunft von Jesus Christus, von der sie so abgelenkt waren, von der sie der Satan, das ist eine seiner Strategien, uns abzulenken. Und der Titel der heutigen Predigt lautet Lebendige Hoffnung auf Jesu Wiederkunft. Lebendige Hoffnung auf Jesu Wiederkunft, eine lebendige Hoffnung. Warum? Ja, weil diese Hoffnung, die wir Christen haben auf Jesu Wiederkunft, etwas in uns bewirkt. Diese Wiederkunft ist sichtbar. Diese Hoffnung auf die Wiederkunft ist sichtbar. Und bevor wir jetzt den Predigtext lesen, möchte ich einmal mit uns beten. Ihr dürft dafür sitzen bleiben. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass es schwarz auf weiß ist, dass es so klar und deutlich zu uns spricht, Herr. Ich danke dir, dass du unseren Blick auf das richtest, was wirklich wichtig ist, Herr. Ich weiß, dass viele von uns abgelenkt sind. Ich selbst bin so oft abgelenkt, aber ich danke dir, dass dein Wort uns auf die richtigen Dinge lenkt. Herr, bitte hilf uns auch jetzt, alle Ablenkungen abzulegen, unseren Blick neu auszurichten. Ich bitte dich, dass wir nicht gleichgültig mit deinem Wort umgehen, sondern dass wir es zu Herzen nehmen und Buße tun über Sünden in unserem Leben, Herr. Ich bitte dich, dass wir verändert hier rausgehen, Herr. Bitte hilf auch mir, dein Wort treu zu verkündigen. Amen. Wir wollen 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 28 und 29 lesen. In der Jugendgruppe habe ich ein paar mehr Verse angekündigt. Wir werden heute allerdings nur zwei Verse uns etwas genauer anschauen, etwas mehr Zeit haben. Und dann nächste Woche werden wir dann die Verse 1 bis 3 lesen. Aber heute nur Verse 28 und 29. Ich lese laut vor. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Ziel dieser Predigt ist, dass wir uns als Gläubige selbst prüfen. Wo stehen wir? Wie sieht unser Leben gerade aus? wo bereiten wir uns vielleicht zu wenig auf die Hochzeit vor, auf Jesu Wiederkunft? Sieht man die Merkmale dieser Hoffnung, die wir heute behandeln werden, auch in unserem Leben? Können andere sie bestätigen? Und falls du Gott vielleicht noch nicht kennst, ich bitte auch dich, heute gut zuzuhören. Du wirst heute von der Hoffnung hören, die Christen haben. Du wirst von der Hoffnung hören, von den Privilegien, die Kinder Gottes haben. Eine Hoffnung und Privilegien, die Gott auch dir geben kann. Hör nicht zu nach dem Motto, ach, das ist eh nichts für mich. Du wirst heute Wahrheit hören. Eine Wahrheit, die auch für dich zur Wahrheit werden darf, wenn du zu Jesus Christus kommst. Kommen wir zu Punkt 1, zum ersten Merkmal der lebendigen Hoffnung auf Jesu Wiederkunft. Das erste Merkmal lautet Ausharren. Erstens Ausharren. Und wir wollen dieses Merkmal in Vers 28 beobachten und lasst uns dafür noch einmal Vers 28 lesen. Schaut mit mir in den Text. Johannes, er schreibt: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wir werden in diesem Vers kurz zusammengefasst sehen, dass ein Christ in Christus ausharren muss, in ihm bleiben muss. Und dieses Bleiben in Christus, dieses Ausharren, diese heilige Pflicht, sie ist auch nicht einfach ergebnislos. Es ist nicht einfach so, wir arbeiten, wir mühen uns ab, sondern es führt auch zu zwei Dingen. Und zwar erstens Freimütigkeit vor Gott und zweitens, dass sich ein Christ vor Gott nicht schämen muss, wenn wir eines Tages vor Gott stehen. Aber schauen wir uns das nochmal etwas langsamer an. Zunächst lenkt Johannes den Blick der Gemeinde auf Jesu Wiederkunft. Wir lesen Vers 28 zu Beginn die zwei Wörter und nun. In den Versen zuvor, vielleicht erinnert sich irgendjemand noch etwas vage an die letzte Predigt aus den Versen 18 bis 27, da ging es um die Gefahr von Irrlehrern. Einerseits die Gefahr der heute auftretenden Irrlehrer, andererseits aber auch um die Gefahr des kommenden Antichristen, des großen Verführers, des Lügners, des Bösen in Person, dem großen Repräsentanten Satans in menschlicher Gestalt, der eines Tages kommen wird. Und Johannes, er lenkt den Blick von diesem kommenden Antichristen nun auf Jesus Christus und auf seine Wiederkunft, auf die Wiederkunft des Königs, wie wir in den Versen gleich und auch generell im ganzen Predigtabschnitt noch sehen werden. Aber vielleicht noch eine kleine andere eingeschobene Beobachtung, wenn wir Vers 28 lesen. Wenn ihr mit dem Finger drüber geht, dann findet ihr dort das kleine Wörtchen wenn. Es heißt, wenn er erscheint, ja, wenn Jesus Christus kommt. Das ist eine kleine Beobachtung, aber sehr wichtig. Dieses Wenn, es ist kein Ob im Sinne von, ja, ob Jesus kommt oder nicht, vielleicht kommt er, vielleicht nicht, sondern dieses Wenn könnt ihr mehr wie ein Sobald verstehen. Ja, sobald Jesus erscheint. Dass Jesus kommt, steht nicht außer Frage. Deswegen die Frage, sind wir auf dieses Sobald, auf dieses Wenn Jesus Christus kommt, sind wir vorbereitet? In welcher Position wirst du sein, wenn du vor Christus stehst, sobald er kommt? Und wenn du nicht an Jesus glaubst, wenn du Jesus noch nicht in dein Herz geschlossen hast, dann wird es für dich keine Möglichkeit sein, dich auch nur irgendwie vorzubereiten, auch nur irgendwie vor Jesus Christus zu bestehen. Du wirst dich schämen müssen. Gläubige werden bestehen. Warum? Weil Jesus ihr Anwalt ist. Er ist ihr Verteidiger. Er ist derjenige, der die Schuld der Gläubigen beglichen hat. Und wenn du Christus noch nicht kennst, dann ist meine Bitte an dich, zu Christus zu kommen, damit auch du dich vorbereiten kannst auf den Tag des Herrn, auf diese Wiederkunft, sobald sie eintrifft. Aber gehen wir etwas wieder zurück im Vers. Wir sehen weiter in Vers 28, wenn ihr hineinschaut, Johannes, er schreibt, und nun Kinder. Ja, Johannes schreibt hier an die Kinder, an die Gemeinde, an die Menschen, die gläubig sind, die Gemeinschaft mit Gott haben, die ewiges Leben empfangen haben. Und Johannes, er schreibt diesen Kindern der Gemeinde, bleibt in ihm. Bleibt in ihm. Johannes als Hirte, als Ältester schreibt liebevoll den Kindern und fordert sie auf, in Christus zu bleiben, in Christus zu verharren. Das ist dieses erste Merkmal, was wir uns anschauen, dass ein Christ in Christus verharrt. Aber was bedeutet dieses Verharren? Was bedeutet das Bleiben? In Christus zu verharren heißt, Jesus nicht zu verlassen. Auch nicht bei irgendeiner Krise. Ja, ein Heuchler würde vielleicht nach dem ersten oder dem zweiten Mal, in dem es im Leben etwas bröckelt, Jesus sofort verlassen, ihn verwerfen und sagen, ach, wer ist er schon? Jesus antwortet mir ja gar nicht, obwohl ich Probleme habe. Er würde sofort sich von Jesus abwenden. Aber ein Christ, er wird sich, egal wie heftig der Sturm ist, immer bei Jesus Christus bergen. Egal wie aussichtslos die Situation scheint, er wird so lange warten bei Jesus, bis der Sturm gestillt wird. Ein Christ wird auch, wenn er wie Petrus im Wasser versinkt, in den Sünden dieser Welt versinkt, stets rufen, Herr, rette mich. Er wird in seinen Sünden nicht verzweifeln, sondern immer die Hand zu Jesus strecken. Und egal, wie überzeugend ein Irrlehrer auch sein mag, ja, was für Argumente er auch haben wird, egal, wie eindringlich und lüstern unser Fleisch ist und uns zu Sünden bewegt, egal, wie schön, wie vielversprechend der Mann oder die Frau in der Welt auch sein mag und wie schön die gemeinsamen Kinder auch sein würden, ein Christ, der würde niemals seine große Liebe, Jesus Christus, verlassen für irgendeine billige Liebe in dieser Welt. Ein Christ würde nichts für Jesus Christus eintauschen. Er wird immer bei Christus verharren. Vielleicht auch ein etwas anderes Beispiel. Ich war in meiner Jugend leider eher dazu geneigt, das Gras auf der anderen Seite immer als sehr viel grüner zu sehen. Die Eltern von meinen Mitschülern waren cooler, ihre Wohnungen waren cooler. Allgemeine Leben schien für mich immer entspannter. Aber das Gras auf ihrer Seite war sehr bitter. Die Eltern wirkten entspannter, weil sie sich irgendwie wenig um die Kinder kümmerten, wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte. Vielleicht schaust auch du auf das Leben von anderen und denkst, ja, irgendwie, ihr Leben ist ja irgendwie entspannter. Ich meine, das Leben von Ungläubigen. Irgendwie haben sie nicht so viele Probleme. Aber dieses Gras auf der anderen Seite ist sehr, sehr bitter und tödlich. Und ein Christ wird, egal wie bitter das Gras manchmal noch schmecken mag, er wird sehen, dass dieses Gras bei Christus das süßeste und lebendigste Gras ist. Und er wird letztlich auf der Weide von Gott stehen. Ja, ein Christ, er verharrt in Jesus. Er bleibt bei ihm. Das hörte sich bisher sehr aktiv an, ja, dass dieses Verharren etwas Aktives ist. Wenn wir uns dieses Thema Ausharren der Gemeinde, der Gläubigen, wenn wir da mal einen kleinen Querschnitt durch die Bibel machen, dann werden wir sehen, dass dieses Verharren etwas Passives ist. Wir als Gemeinde müssen uns nicht Sorgen machen, dass wir irgendwie verloren gehen, völlig und ganz. Wir sehen in der Schrift, dass Christus jedem einzelnen Schaf nachgehen wird. Egal wie sehr man sich als Schäfchen auch verirren mag, Christus, er wird dich holen und zurück zur Weide bringen. Gott ist derjenige, der den Schafen überhaupt ewiges Leben gibt und der auch nicht zulässt, dass auch nur irgendein Schaf seiner Herde aus seinen Händen gerissen wird. Wenn du gerettet bist, dann ist das ein ewiges Versprechen, dass du gerettet bist. Aber dennoch hat dieses Ausharren auch etwas Aktives. Und das Aktive sieht, wenn man sich es vorstellen möchte, so aus, dass ein Christ, egal wie schwer es auch sein macht, ja, ein Christ, er sammelt all seine menschlichen Schwachheiten, alle Kraft, die er auch nur irgendwie hat, und richtet sie darauf aus, auf dem schmalen Weg zum Himmel zu gehen. Und ja, ein Christ kann stolpern. Ja, er hat nur schwache Kraft. Ein Christ, der kann stolpern, ein Christ, der kann fallen, er kann sich auch, wie wir gehört haben, er kann sich verirren. Aber letztlich, wenn man Bilanz des Lebens eines Christens sieht, wird er in Christus fahren, er wird immer zu Christus zurückkommen. Ein Christ, der wird immer wieder aufstehen und er wird immer wieder seine Hand zu Christus ausstrecken. Das kennzeichnet das Leben eines Christen, dass er in Jesus verharrt, in ihm bleibt, sich nach Jesus streckt. Und dieses Verharren, dieses Ausharren, dieses Bleiben in Christus, es hat auch persönliche Folgen für unser Leben. Es bleibt nicht ergebnislos, ohne Lohn. Wenn ihr wieder in den Text schaut, in Vers 28, schaut mit mir hinein, wir lesen: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit. Damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Und bevor wir zu den zwei Folgen des Ausharrens kommen, ist es wichtig zu beobachten, wer überhaupt erscheint. Ich habe schon gesagt, Jesus kommt, aber wer ist das überhaupt? Ja, wenn wir ganz genau verstehen, wer da eigentlich kommt, dann rücken diese zwei Ergebnisse des Ausharrens, Freimütigkeit und nicht schämen, in ein ganz anderes Licht, in das richtige Licht. Am Ende von Vers 28 lesen wir zum Beispiel dieses Wörtchen Wiederkunft oder auch in anderen Übersetzungen Ankunft. Und dieses Wort im Griechischen wird für gewöhnlich dafür verwendet, um die Anwesenheit eines Königs zu beschreiben. Das heißt, es ist nicht einfach irgendjemand, der da kommt, sondern ein König kommt. Es ist die Wiederkunft des Königs. Und wenn wir jetzt an Freimütigkeit und nicht schämen denken, im Lichte dessen, dass Jesus unser König ist, dann bekommt Freimütigkeit und nicht schämen eine ganz andere Bedeutung. Kommen wir zu diesem ersten Ergebnis, Freimütigkeit. Die erste Folge des Ausharrens ist Freimütigkeit. Und Freimütigkeit bedeutet, frei reden zu dürfen. Es bedeutet, in Gemeinschaft zu sein. Wir kleinen Dünste, wir kleinen Menschen, wir Sünder, wir dürfen zum König kommen. Freimütigkeit haben und wir dürfen vor den König treten. Wir dürfen in seiner Nähe sein. Wir dürfen bei ihm sein. Olaf Scholz ist zwar kein König, aber stellt euch vor, ihr dürftet, wann auch immer ihr wollt, einfach in sein Büro gehen. Einfach anfangen, mit Olaf Scholz zu reden. Ich weiß nicht, ob wir viel mit ihm zu reden haben, aber stell dir einfach vor, du dürftest mit ihm reden. Stell dir vor, du darfst zu Jesus Christus kommen, egal wann du willst, und mit ihm reden, mit einem König. Wenn wir in Christus verharren, dann dürfen wir, wann auch immer wir wollen, mit dem König reden, in seiner Anwesenheit sein, ohne irgendwie Securities oder, keine Ahnung, panzergeschützten Autos. Und die zweite Folge des Ausharrens ist, Johannes, er schreibt hier in Vers 28, ich habe schon gesagt, wir müssen uns nicht schämen bei seiner Wiederkunft. Ein Christ muss sich nicht schämen. Leider haben wir manchmal dieses Bild im Kopf, dass wenn wir in den Himmel kommen werden, Jesus uns vielleicht zornig anschauen wird, uns irgendwie grimmig anguckt. Warum? Ja, weil wir Sünder sind. Besonders kommt dieser Gedanke dann, wenn wir gerade in Sünde gefallen sind. Und ja, es ist gut und es ist richtig, wenn du betrübt bist wegen Sünde. Wenn wir sündigen, dann müssen wir betrübt sein, denn diese Betrübnis führt zu Buße. Aber diese Betrübnis, diese Scham für die Sünde sollte uns nicht von Gott entfernen, sollte uns nicht von Gott trennen, sondern vielmehr zu Gott hinzuziehen. Gott ist nämlich nicht nur der, der uns die Sünde vergibt, er ist auch derjenige, der uns von aller Ungerechtigkeit, von aller Sünde reinigt. Wenn ihr mit mir in 1. Johannes 1, Vers 9 schaut, Wir haben uns den Vers schon genauer angeschaut in der Vergangenheit. Da lesen wir: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vergebung ist mit Reinigung verbunden. Ja, du kannst dich für deine Sünde schämen, aber du wirst von deiner Sünde nicht frei, nicht rein, wenn du nicht zu Gott kommst und dich von Gott reinigen lässt. Und denk auch nicht, dass wenn du in den Himmel kommst, dass Gott dich irgendwie grimmig anschauen wird, traurig anschauen wird. Diese Frage wurde auch Paul Washer mal gestellt. Ich kann es nur sehr empfehlen. Ich kann es in der Jugendgruppe vielleicht nachher teilen. Aber es geht zusammengefasst darum, dass Jesus uns anlächeln wird. Gott wird sich freuen, wenn wir endlich nach Hause kommen. Und wenn wir nach Hause kommen, zu Jesus, zu Gott, dann werden wir ein Lächeln auf Jesu Gesicht sehen. Gott freut sich, wenn seine Kinder endlich nach Hause kommen, wenn sie diese harte Pilgerreise durch diese Welt endlich vollendet haben und in die Himmelsstadt kommen. Wenn unser König wiederkommt, Jesus Christus, dann dürfen wir vor ihn treten und das ohne Scham. Wir dürfen seine Anwesenheit sein, weil uns unsere Sünden vergeben sind. Weil es eine Genugtuung gibt für unsere Sünde, weil das Blut Jesu Christus uns rein gewaschen hat, uns sauber gemacht hat. Der Blick auf genau dieses Bild vom Thronsaal, in das Jesus Christus zurückkommt, von diesem Thronsaal, in dem Jesus stehen wird, ist genau das, was uns zum Ausharren in Christus drängen sollte. Freimütigkeit zu haben, keine Scham zu haben, ist doch das, wofür es sich lohnt, in Christus auszuharren. Harren wir in Christus aus, dann dürfen wir frei zu Gott kommen, ohne uns zu schämen. Sind und bleiben wir in Christus, dann werden wir eines Tages in diesen Thronsaal eintreten, frei mit Jesus sprechen und ewig Gemeinschaft mit ihm haben. Aber diese Freimütigkeit betrifft nicht nur das, was kommen wird. Auch heute dürfen wir bereits freimütig zu Gott kommen. Wir dürfen frei mit Jesus sprechen. Wir dürfen frei beten, um Sünde, um Vergebung bitten und uns von Gott reinigen lassen. Und deswegen die Frage an dich, der Anwendung: Wie sieht es in deinem Leben aus? Harrst du in Gott aus? Was tust du, wenn du in Sünde fällst? Tust du Buße oder wartest du, bis vielleicht dein Gewissen sich irgendwann nicht mehr meldet, bis die Sünde irgendwann vergessen ist? Aber lass dich vom Text dazu ermahnen, in Christus zu verharren, in Christus zu bleiben, zu ihm zu kommen. Bleibst du in Sünde, dann kannst du gar nicht in Christus verharren, weil Sünde dich von Gott trennt. Vertraue auf Christus in all deinen Lebenssituationen. Vertraue darauf, dass Gott dich führt, dass Gott nie Fehler macht, egal wie die Krise auch sein mag, wie groß sie erscheinen mag. Gott macht in deinem Leben keine Fehler. Verharre in Christus. Und vielleicht steckst du gerade nicht direkt in einer Krise. Vielleicht gibt es andere Menschen in deinem Leben, die in einer Krise sind. Dann folg dem Beispiel von Johannes, wie er der Gemeinde sagt: Verharre in Christus. Du wirst Freimütigkeit, du wirst keine Scham ernten. Ermutige auch Menschen im Umfeld, die gerade in Schwierigkeiten sind. Wir kommen zum zweiten Punkt. Das zweite Merkmal dieser lebendigen Hoffnung auf Jesu Wiederkunft ist Gerechtigkeit. Zweitens, Gerechtigkeit. Lesen wir dazu Vers 29. Da lesen wir: Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Ganz kurz: Da Jesus Christus gerecht ist, nicht anders als gerecht sein kann, ist diese Gerechtigkeit von Jesus auch ein Merkmal seiner Nachfolger, der Christen. Auch Christen führen im Vorbild von Jesus ein treues Leben nach dem Wort, ein Leben, das sie nach der Gerechtigkeit ausrichten. Aber lasst uns das jetzt etwas genauer beobachten. Eine erste strukturelle Beobachtung von Vers 29, wenn ihr hineinschaut, Johannes, er schreibt zu Beginn, wenn man dann ein bisschen mit dem Finger weiterrutscht, kommt ein so erkennt auch. Johannes, er schreibt, wenn, so erkennt auch. Oder mit anderen Worten schreibt Johannes, ja, wenn das eine gilt, dann muss zwangsläufig auch das andere gelten. In der Mathematik kennen wir das als Implikation, als logische Folge. Wenn A wahr ist, ist auch B wahr. Und was ist dieses A? Ja, was ist dieses Erste, was wahr ist? Schaut in Vers 29, Johannes schreibt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist. Unser A ist, dass Jesus gerecht ist. Wir sehen in der Schrift, dass Jesus Christus alle Gesetze erfüllte. Zeit seines Wandels auf der Erde gab es kein Gesetz, das Gott übertrat. Jesus wusste auch von keiner Sünde, wie wir lesen. Von keiner Übertretung. Jesus erkannte Versuchung, so wie auch wir Versuchung kennen, aber er ist in dieser Versuchung nie in Sünde gefallen. Und auch in 1. Johannes 3, Vers 5 werden wir lesen, wenn es irgendwann mal behandeln werden, dass in ihm keine Sünde ist. Und Johannes, er schreibt, dass wir das wissen. Wir wissen, dass Jesus gerecht ist, dass er sich nicht schuldig gemacht hat. Selbst Pilatus, wenn wir uns erinnern, er wusste nicht, ja, wofür soll ich Jesus eigentlich verurteilen? Er hat nach Gründen gesucht, aber er hat keine gefunden. Wir wissen, dass Christus gerecht ist. Und falls du es bisher nicht wusstest, dann weißt du es jetzt, dass Christus gerecht ist. Und Christus ist gerecht, das ist das A. Und wir haben gerade gehört, Implikation, logische Folge. Wenn A wahr ist, dann muss auch B wahr sein. Und wenn wir jetzt Vers 29 weiterlesen, dann sehen wir, was dieses B ist. Jesus ist gerecht, was muss logischerweise daraus folgen? Logischerweise folgt daraus, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, Vers 29, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das B ist, wer gerecht wandelt, ist ein Kind Gottes, ist aus Gott geboren. Aber was ist damit gemeint? Was heißt es, dass Kinder Gottes, das Gläubige, die Gerechtigkeit tun? Johannes spricht in diesem Vers nicht zum ersten in seinem ganzen Brief, aber auch nicht zum letzten Mal darüber, dass Christen gerecht sind, dass sie in Gerechtigkeit wandeln. Johannes, er wiederholt es immer und immer wieder, dass ein Christ nach dem Wort Gottes lebt, weil es ihm wichtig ist, dass die Gemeinde genau das versteht. Die Gemeinde soll verstehen, dass ein Christ in Gerechtigkeit wandelt. Und ein gerechter Wandel, kurz zusammengefasst, bedeutet, dass ein Christ danach bestrebt ist, nach dem Wort Gottes zu leben. Ein Christ geht nicht gleichgültig mit diesem schwarz auf weiß gedruckten Wort um. Er liest es und ist danach darum bemüht, auch nach diesem Wort zu leben. Dieses Wort ist für ihn Wahrheit und die Quelle aller Weisheit. Und absolut betrachtet, ja, Johannes, er spricht immer sehr oft in absoluten Worten, ja, ein Christ tut Gerechtigkeit. Absolut betrachtet wird es tatsächlich eine Zeit geben, in der der Christ vollkommen gerecht sein wird. Eine Zeit, in der der Christ ohne Sünde sein wird, eine Zeit, in der der Christ keine Ungerechtigkeit kennen wird. Aber dieser gerechte Wandel, er betrifft uns auch heute schon. Inwiefern? Man muss Johannes Worte immer etwas relativieren. Ja, Johannes, er spricht in absoluten Worten, aber was er meint, ist eine relative Betrachtung des Lebens eines Christens. Ein Christ, er fällt, ein Christ, er sündigt, ein Christ, er tut Ungerechtigkeit in seinem Leben. Aber wenn man so einen Bilanzstrich ziehen würde, wenn man nach Tendenzen schauen würde, wie sieht denn das Leben des Menschen aus, dann wird man sehen, dass er darum bemüht ist, nach dem Wort Gottes zu leben, dass er darum bestrebt ist, dass er danach eifert, dass er ein Täter des Wortes sein möchte, nicht nur ein Hörer. Während Heuchler, während die Irrlehrer zum Beispiel zu der Zeit viel geredet haben, viel argumentiert haben, viele Ausreden für ihre Sünden gesucht haben, vielleicht sogar irgendwelche Gesetze erfunden haben, gesagt haben, ja, okay, Gottes Wort, ja, ach, das stimmt nicht für mich oder ah, das muss man anders verstehen. So geht der Christ anders mit dem Wort. Ein Christ, der sich seiner Ungerechtigkeit bemüht, er sucht keine Ausreden, er demütigt sich und ist darum bemüht, gerecht zu wandeln. Das ist es, was einen Christen kennzeichnet. Seine Mühe, sein Eifer und sein Bestreben für Gott. Aber um diese Wahrheit zu verdeutlichen, ist es wichtig, den Kontext zu verstehen. Denn die Gemeinde, die Johannes hier schreibt, sie kämpft mit Irrlehrern. Irrlehrer, wegen denen Johannes dieses Thema Gerechtigkeit überhaupt erst erwähnt. Ja, für uns klingt es eigentlich vielleicht sogar logisch zu sagen, ja, ein Christ muss nach dem Wort Gottes leben. Aber die Irrlehrer haben genau das verdreht. Sie haben nämlich gesagt, dass nicht ein gerechtes Leben, dass nicht Buße, dass nicht der Kampf gegen Sünde, Sündlosigkeit Kennzeichen von Christen ist, sondern sie haben gesagt, dass sie ein besonderes Wissen haben, dass sie besonders erleuchtet sind, dass Gott zu ihnen auf eine besondere Art und Weise gesprochen hat und dass auch nur sie exklusiv gerettet sind. Und die Gemeinde, die dachte, dass sie durch Glauben gerettet werden, die Gemeinde, die von Johannes gehört hat, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, dass Jesus Wahrheit in Person ist, das Leben in Person ist. Und nun hört die Gemeinde plötzlich, es geht gar nicht um Glauben, es geht nicht um Jesus, sondern es geht um Wissen, um eine besondere Erleuchtung. Das hat die Gemeinde verwirrt. Die Gemeinde hat plötzlich an ihrer Rettung gezweifelt. Aber dieser Vers 29 zeigt uns, woran man wirklich lebendige Hoffnung erkennt, woran man wirklich erkennt, dass jemand gerettet ist. Einen wirklich Gläubigen, jemand, der das ewige Leben besitzt, wird durch sein gerechtes Leben, durch seinen gerechten Wandel gekennzeichnet und nicht durch irgendein philosophisches oder gar theologisches Wissen. Mich hat es viele Jahre zum Beispiel abgehalten, Schritte in der Gemeinde zu tun, weil ich irgendwie dachte, ach, ich habe gar keine Ahnung von irgendwas. Ich kann gar nicht mitreden. Das erste Mal bei der Jugend, ich glaube, da war ich 12. Ich glaube, Paul war da sogar auch schon mal dabei. Da waren wir bei meiner Tante zu Hause. Die Jugend war bei ihr versammelt und da haben wir Wer bin ich gespielt. Okay, ist schon 12 Jahre her. Da hat die Jugend, die damalige Jugend, Wer bin ich gespielt mit christlichen Personen. Und ich konnte überhaupt nicht mitreden. Und ich war so, okay, irgendwie ist das hier eine ganz andere Welt. Ich kann gar nicht mitreden. Ich muss erstmal Wer bin ich mitspielen können, damit ich überhaupt in die Gemeinde kommen kann, damit ich überhaupt erst gläubig werden kann. Das ist jetzt so ein bisschen heruntergebrochen, das, was die Irrlehrer gemacht haben. Sie haben mit irgendwelchem Wissen geglänzt, mit irgendwelcher Philosophie, dass die Gemeinde einfach verwirrt war, dachte, ja, okay, wenn ich da nicht mitreden kann, dann bin ich nicht gerettet. Ich habe auch schon von einigen anderen manchmal gehört, dass sie einfach denken, ja, ich weiß nicht genug, ich weiß nicht, ich kann keine Verse zitieren. Als ich dann letztlich zum Glauben gekommen bin, hatte ich glaube, Hiob ein paar Kapitel gelesen, das war's. Den Rest habe ich in Predigten gehört. Letztlich hat mein Stuhl so sehr gebrannt, dass mir egal war, wie viel ich weiß oder nicht. Ich wollte einfach, dass der Stuhl nicht mehr brennt. Und Gott hat mich gerettet, ohne viel Wissen zu haben. Und genau das ist es. Es ist nicht irgendein theologisches Wissen, das uns rettet. Es ist Jesus Christus. Und dieser Glaube, den Gott uns schenkt, diese Rettung, dieses neue Leben, diese lebendige Hoffnung, es ist nichts Totes, ja, so wie Theorie. Theorie ist einfach totes Wissen. Aber der Glauben im Leben eines Christen wird lebendig und zeigt sich im praktischen Leben. Es ist nicht, dass die Gerechtigkeit, die uns irgendwie rettet oder irgendwie, dass wir, keine Ahnung, aufhören zu sündigen, was auch gar nicht möglich ist, nicht das ist, was uns rettet, sondern Gott. Aber wenn Gott uns rettet, dann wirkt sich das auf unser Leben praktisch aus. Dann wird der Glaube lebendig. Und dieser lebendige Glaube äußert sich in Christen und Kinder. Ich habe da schon ein bisschen Furcht vor, aber sie zeigen den Charakter ihrer Eltern. Warum Angst? Weil ich weiß, irgendwann, da wächst eine ganz kleine Kopie von mir heran, die hoffentlich nur die guten Seiten übernimmt. Aber genauso besteht die Furcht.
Keine Chance.
Habe ich auch schon gehört, dass sie jemand schlecht übernehmen. Aber Kinder Gottes, sie spiegeln genauso ihren himmlischen Vater wider. Die Gerechtigkeit Christi, sie spiegelt sich auch in den Kindern Gottes wider. Wir lesen hier, weil Christus gerecht ist, so wandeln auch die, aus ihm geboren sind, gerecht. Weil Gott gerecht ist, folgt zwangsläufig, dass auch Kinder Gottes ein gerechtes Leben führen. Nicht perfekt, ich will es mal wiederholen, ein Christ fällt, aber man sieht, dass ein Christ bemüht ist, nach dem Wort Gottes zu leben. Man sieht diesen Wandel in seinem Leben. Nochmal zusammengefasst. Wir wissen, dass Gott gerecht ist. Weil er gerecht ist, sind es auch zwangsläufig seine Nachfolger. Und noch so ein etwas absurdes Bild. Stellt euch vor, der Himmel wäre voller Menschen, denen Jesus völlig egal ist. Also die sagen, Jesus, der interessiert mich nicht. Ich will nicht nach seinem Wort leben. Menschen im Himmel, die Jesus vielleicht sogar verspotten. Das kann man sich nicht wirklich vorstellen, dass solche Menschen letztlich im Himmel sein werden, die Christus verspotten werden. Die Anwendung für dich. Gehe nicht gleichgültig mit dem Wort Gottes um, sondern beachte Gottes Wort, befolge es, lebe nach dem Wort. Wir haben heute schon zwei Kennzeichen gehört von Christen, in Christus zu verharren. Geh damit nicht gleichgültig um. Prüfe dein Leben. Verharrst du in Christus? Wo bröckelt dein Glaube? Wie sieht es mit Gerechtigkeit aus? Bist du wirklich danach bestrebt, nach dem Wort Gottes zu leben? Oder redest du gerne von christlichen Wahrheiten, von Anwendungen, aber in deinem Leben finden sie nicht wirklich viel Anwendung? Geh nicht gleichgültig mit Ungerechtigkeit um. Es darf dir nicht egal sein. Wir sind damit am Ende. Ich würde gern zum Abschluss noch einmal mit uns beten. Und drei weitere Merkmale werden wir dann nächste Woche sehen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, in dieser bösen Welt zurechtzukommen, dass du uns zeigst, wie wir in dieser sündigen Welt zurechtkommen können, wie wir treu nach deinem Wort leben dürfen. Ich danke dir, dass auch wenn wir so viel Ablenkung erfahren, du unseren Blick immer wieder auf dich ausrichtest, auf das Richtige ausrichtest, Herr, dass wir auf dich schauen dürfen, uns auf deine Wiederkunft freuen dürfen und uns darauf freuen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen, zu dir treten dürfen, mit dir reden dürfen, Herr, in deiner Anwesenheit sein dürfen, dich umgeben dürfen, Herr, so viel wir wollen, Herr. Ich danke dir, dass ein Tag kommen wird, an dem es nichts geben wird, was uns von dir trennen wird, ein Tag, an dem wir keine Sünde mehr kennen werden, ein Tag, an dem wir vollkommen gerecht leben werden, wo uns keine Sünde mehr plagen wird, keine Ungerechtigkeit mehr in unseren Herzen sein wird. Ich bitte dich, dass diese Wahrheiten auch schon auf unser heutiges Leben, auf unseren heutigen Wandel ausstrahlen, Herr. Ich bitte dich, dass wir auch heute in dir verharren, Herr, dass wir, auch wenn wir sündigen, wenn wir fallen, dass wir immer wieder zu dir kommen, unsere Hand nach dir ausstrecken, uns immer wieder in dein Licht stellen, immer wieder in Gemeinschaft zu dir fliehen, Herr. Ich bitte dich, dass wir Gemeinschaft mit dir pflegen, Herr, und es nicht vernachlässigen. Genauso bitte ich dich, dass wir mit deinem Wort nicht gleichgültig umgehen, Herr, dass wir es lesen, Tag für Tag in Gedanken darin vertieft sind, Herr, und einfach schauen, wo wir Sünde in unserem Leben haben, wo wir Ungerechtigkeit in unserem Leben haben. Ich bitte dich, dass wir, wenn wir Sünde erkennen, wenn du uns Sünde offenbarst, dass wir zu dir kommen, dass wir Buße tun und uns von dir reinigen lassen, dass wir uns in Gemeinschaft zu dir begeben, Herr, wo du uns reinwäscht von aller Sünde, Herr. Ich bitte dich, dass wir zu dir treten, dass wir uns immer bei dir melden, dich anrufen, Herr, wenn wir Schwierigkeiten haben, Herr. Bitte lass Verharren und Gerechtigkeit leuchten in unserem Leben, dass wir auch dadurch ein Vorbild sein können. Hilf uns auch, andere zu ermutigen, die vielleicht gerade auch in diesen Zeiten Schwierigkeiten haben. Herr, lass uns verändert, Herr, aus dieser letzten Stunde herausgehen, Herr, und dich mehr und mehr anbeten durch unser Leben, durch unser verändertes Leben. Amen.